Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute, ja, ab und zu habe ich dann tatsächlich auch mal spannende Persönlichkeiten bei mir im Interview. Und heute habe ich so eine Persönlichkeit, eine wahre Persönlichkeit, wie ich finde und wie nicht nur ich finde, sondern viele andere da draußen auch. Herzlich willkommen, Carsten.
Sein darf. Ich zögere so ein bisschen. Du legst die Latte jetzt schon mal direkt ein bisschen.
Ja, der Einsatz war anders geplant. Ich wollte dich überraschen, gleich mal zum Start. Aber du bist trotzdem noch gut drauf. Finde ich gut. Carsten, tatsächlich würde ich dich ganz gerne mal mit ein paar Worten beschreiben, so wie ich dich sehe. Aber du darfst natürlich dann gerne auch interrupten, wenn du was anders siehst. Aber ich habe dich vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Also so Richtung 4, 5 Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile schon. Also 4 sind's. Und wir haben uns kennengelernt über den lieben Stefan Gandl, der ja auch schon bei mir im Podcast war. Ja, die auf der Suche nach der Perfektion, falls du mal nachhören möchtest. Der liebe Stefan ist Golfprofi, ist wahnsinnig... ist ein wahnsinnig umtriebiger Businessman aus dem Golfsport und ist ja auch jemand, den du vermarktest unter anderem, ja, also eines deiner Steckenpferde. Und aber hinter dieser Persönlichkeit, Carsten Streng, steckt ja nicht nur ein Founder und Partner von großartigen Sportvermarktungsagenturen mit einer tollen Vergangenheit auch in der Beratung im Sport, der ja wirklich auch jahrzehntelang jetzt schon in diesem Businessfeld ist, in verschiedensten Positionen, sondern dahinter steckt auch, also nicht nur die Business-Seite, sondern da steckt auch eine tolle Persönlichkeit, die sehr tiefgründig ist und die sich Gedanken macht um viele Dinge drumherum. Also nicht nur im Sport, na, in dem Businessfeld, in dem du zu Hause bist, sondern gesellschaftspolitisch. Und wenn man gerade in diesen Tagen mit dir spricht, da hat man irgendwie immer das Gefühl, du siehst die Dinge richtig. Nicht nur, weil du die Dinge so siehst, wie ich sie sehe, sondern weil du sie sehr fundamental siehst. Und das gefällt mir so an dir. Du bist ein toller Gesprächspartner. Deswegen freue ich mich, dass wir heute sehr offen unter uns praktisch, es ist ja keiner dabei, mal plaudern können. Also herzlich willkommen, Carsten Streng.
Ja, ich freue mich auch. Und es ist ja schon fast die Normalität, dass wir dann über die Distanz uns miteinander austauschen. Und also wie gesagt, ich kann dir bislang nicht widersprechen. Es ist in der Tat so, du hast es gesagt, dass ich mich seit vielen, vielen Jahren auf einem ordentlichen Niveau im Sportbusiness, im Sportmarketing bewegen darf. Kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu, hatte tolle Mentoren, durfte tolle Leute kennenlernen. Und was du richtig sagst, also ich messe dem Themenfeld Sport, in dem wir uns bewegen, eine unglaublich hohe gesellschaftliche Bedeutung zu. Ich glaube, dass auch da, wenn wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, dass man fürs Leben, fürs Business aus dem Sport so unglaublich viel lernen kann. Und das ist letztendlich auch das, was ich als größten Mehrwert auch für Unternehmen sehe. Und auch für Persönlichkeiten im Sport, den Sport sich mal so anzunehmen, dass diese gesellschaftlichen Werte vermittelt werden. Also vielleicht denken wir da ein bisschen anders oder fokussierter in die Richtung. Aber also bislang hast du es ganz gut anmoderiert.
Sehr gut, sehr gut. Na, bis auf das, dass du ein Dortmund-Trikot hinter dir hängen hast, ist alles gut und verstehen wir uns auch ziemlich gut, ja, muss man dazu sagen. Aber dafür kannst du nichts. Ja?
Das liegt halt einfach daran, dass ich dort geboren wurde und dann müsste ich jetzt ganz kurz noch meine Eltern noch dazu holen, aber das in der Tat, da kann man nichts.
Da kann man nichts dafür. Ja? Das sind die schwarzen Flecken einer Karriere und in einer Vita, ja.
Aber auch im Übrigen, das hat, wie so vieles hier auch bei uns im Büro, eine gewisse Bedeutung. Auch da durfte ich wirklich in einem BVB naheliegenden Projekt von einer sehr, sehr starken Persönlichkeit inspiriert werden. Also von daher hat sind es eigentlich eher so Inspiratoren, die du hier um mich rum siehst.
Ja, absolut. Und ja, die Zuhörer können das Bild natürlich jetzt, das ich sehe, über Zoom nicht sehen. Also es sind Kappen, es sind Unterschriften überall links, rechts. Du siehst ganz bekannte Brands um dich herum, von Erdinger Weißbier über Audi. Und hier, wir machen keine anderen Product Placements mehr. Also Carsten, du bist umzingelt von Marken, die im Sport auch über Jahre, Jahrzehnte aktiv sind, wo es ja nicht mehr nur darum geht, ein Image zu transportieren, sondern über den Sport, du sagtest es gerade, gesellschaftlich aktiv zu sein. Und jetzt kommen wir gleich zum Thema. Ja, wer bist du jetzt gerade, also wofür stehst du, Carsten, auch in Kombination mit deiner Company Wir sind Cherry? Was steckt dahinter? Was müssen die Zuhörer wissen? Was ist die Aufgabe? Was steckt dahinter?
Ja, dann fange ich doch mal mit dem mit deinem zweiten Teil der Frage an. Also wir sind Cherry. Also das löst bei dem einen oder anderen dann immer so ein Mix aus Fragezeichen und Schmunzeln hervor. Und ich komme gerade witzigerweise von einem Sport-Business-Kongress. Da ging es um digitale Innovationen. Und je digitaler man eben so unterwegs ist, umso jünger werden so die Gesprächspartner, ne? Und dann wird man immer gefragt, sag mal, Cherry, was und dann merke ich immer, wie alt wir schon sind, weil ich sage, du, pass auf, die Story ist folgendes. Kennst du den Film Jerry Maguire? Das ist also, ich weiß jetzt nicht, wie alt die hier jetzt unsere Zuhörer gerade sind. Also das ist ein Film, das war ein Blockbuster unserer Szene aus dem Jahr 1996, wo es eben darum ging, dass ein relativ erfolgreicher Sportmanager sich eben irgendwann mal eines Nachts mal die Frage gestellt hat, was mache ich hier eigentlich überhaupt? Ja, in diesem großen Massenvermarktungskonglomerat hier mit 40 anderen Vermarktern, weil er irgendwo gemerkt hat, es geht hier um Menschen, es geht um persönliche Beziehungen, das kommt alles so irgendwie hier bei uns zu kurz. Und ich sage aber so ein bisschen diesen Drang, den spüre ich auch schon seit vielen, vielen Jahren, eben diese persönliche Beziehung zu denen Menschen, mit denen man am Ende zusammenarbeitet. Und das ist ja nun mal alles ein People-Business. Das haben wir an gewisser Stelle, ich sage auch gleich, warum wir, immer mal wieder vermisst. Und deshalb, was steckt dahinter? Wir haben uns eben in Anlehnung an diesen Film, mit dessen Story wir uns wirklich 100% identifizieren, haben wir gesagt, das ist eigentlich eine coole Story, das ist unser Why sozusagen, und dann nennen wir uns auch direkt so. Ja, und was steckt dann im Prinzip, oder wie viel Carsten Streng steckt dann in Cherry? Also per se mal ein Drittel. Ich habe auch das Glück, dort mit zwei Jungs die Company zusammen gründen, oder hatte das Glück, die zu gründen zu dürfen mit zwei tollen Persönlichkeiten. Der eine vielleicht mehr so in der Öffentlichkeit präsent mit dem Dieter Thoma. Der Dieter ist ja einer der erfolgreichsten deutschen Skispringer aller Zeiten, aber vor allen Dingen und auch jetzt ARD-Experte. Übrigens auch da die gleiche Thematik, ne? Wenn du dann so mit 25-Jährigen sprichst und sagst, ich habe eine Company zusammen mit dem Dieter Thoma, dann sagen die dann, Entschuldigung, mit wem? So, ja, aber der Dieter kann damit umgehen. Nein, und der ist vor allen Dingen eine unglaublich tolle Persönlichkeit, und darauf kommt es uns ja beim Jerry-Konstrukt drauf an, der sehr, sehr nahbar ist, der einfach sagt, was er denkt, und der immer dieses, warum mache ich was? Ja, warum so im Vordergrund hat. Und mit dem Thomas Wagner, unseren Geschäftsführer, noch an unserer Seite, der so ein bisschen für die Ordnung sorgt. Also wenn jetzt nur so Innovative und ja, so Typen wie Dieter und ich dann da rumrennen, dann brauchen wir noch einen, der die Zügel ein bisschen...
Der den Laden zusammenhält, ja.
Der den Laden zusammenhält, ja. Ja, und ich weiß nicht, ob wir dann, sag du, Kiffi, soll ich noch ein bisschen was zu mir
gerne,
sagen,
gerne,
also, in Bezug auf, wo ich so herkomme, was ich vor Jerry gemacht habe?
Wer ist denn dieser Jerry, dieser eine Jerry-Cast? Wer ist das? Was müssen Zuhörer über dich wissen, damit sie dich kennen?
Also, fangen wir mal mit so ein bisschen so Standard-Facts an. Ich bin im zarten Alter von 48 Jahren, wohnhaft in München, verheiratet, zwei Kinder.
Schaust gut aus.
Ja, bin der Geilste hier im Raum.
Weil der Einzige.
Natürlich. Natürlich. Bin im Prinzip mit Sport groß geworden. Also mein Vater ist bis heute sehr, sehr ambitioniert und erfolgreich im Reitsport tätig. Witzigerweise habe ich mit der Sportart Reiten, außerdem, dass ich das früher mal als Junior selbst ein bisschen praktiziert habe, gar keine Berührungspunkte mehr. Es ist ja manchmal so. Also Sport war immer mein Thema und habe das dann letztendlich auch studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und da hat es eben auch letztendlich schon angefangen, sozusagen irgendwie, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema von dir per se und auch von uns heute, Beziehungen zu knüpfen. Ne? Also letztendlich, also wenn wir uns heute in unserer Sportszene umschauen, dann ist ja doch alles irgendwie eine überschaubare Community. Dann kennt man noch unglaublich viele Jungs und Mädels, die eben im Studium damals auch ihre, die man kennengelernt hat und ihre Karrieren dann auf ihre Art und Weise ausgebaut haben. Und ja, und dann habe ich eben an der Sporthochschule studiert und dann hatte ich wieder so ein bisschen Glück, dass ein gewisser Herr Aufrecht, das ist der AMG-Gründer, das A von AMG, eigentlich ein Herr, der dem ich bis heute sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe, dass der gesagt hat, Streng, komm mal zu uns, ich brauche mal ein paar Leute hier oder beziehungsweise einer reicht mir im Motorsport. Du kennst dich auch ein bisschen im Reiten aus, über den Dad, finde ich auch ganz cool, will ich auch ein bisschen was machen, komm mal zu mir. Und so kam ich in die Position des Marketingleiters für sein Rennsportteam, für das Mercedes-Benz-AMG-Team. Und weil er auch gleichzeitig der Chef der DTM-Organisation war, hat er gesagt, naja, der Streng, der kann was ab, der soll auch mal sich ein bisschen ums Marketing der DTM kümmern. Und dann zwischendrin macht er noch ein bisschen meine Reitsportveranstaltung. So, und das ist halt was, wenn du von so einer Koryphäe, so einem, das, der Herr Aufrecht ist ja damals schon jemand gewesen, der seiner Zeit deutlich voraus war, als er AMG gegründet hat, als er die DTM aufgebaut hat. Wenn man dann sozusagen die Verantwortung übertragen bekommt, auch größere Projekte, die er sich vorstellt, dann leiten zu dürfen, dann macht das nicht nur Spaß, das macht einen auch ein bisschen stolz und vor allen Dingen durfte ich in der Phase ganz, 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 ganz viel lernen.
Ja, ist ja auch spannend. Du bist da so reingerutscht wahrscheinlich in jungen Jahren, oder?
Ja, also wie das dann so ist, ne, jetzt beneiden einen vielleicht gerade in der Corona-Phase dann die Uni-Absolventen, ja, dass man dann relativ zügig nach einer Ausbildung, ob das jetzt eine schulische, eine universitäre oder wie auch immer ist, dass man dann relativ schnell die Chance hatte, dann auch wirklich ins Doing zu kommen. Das ist ja in dem deutschen Ausbildungssystem vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, kommen wir vielleicht nachher auch nochmal dazu bei an anderer Stelle. Und dann bin ich da in der Tat so ein bisschen reingerutscht, aber natürlich, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber an die richtige Stelle gerutscht, ja. Ja, war eine
zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und dann.
Aber am Ende des Tages ist es auch natürlich, für die Familie kann man nichts, haben wir vorhin schon gehört, aber am Ende ist es natürlich auch irgendwo, dem Netzwerken im weitesten Sinne dann geschuldet, weil dem oder den Zufall, wenn es denn dann doch gibt, dem kann man ja auch ein bisschen.
Ja gut, aber da gibt es natürlich auch Persönlichkeiten, die haben natürlich gesagt, dieser Carsten, der kann was. Ja? Also wir reden ja auch immer über Können, Wollen, Tun und dann auch über Sein. Ja? Du musst natürlich vorher schon etwas gewesen sein, damit man überhaupt erst sagt, okay, den kann ich mir da vorstellen in dieser Position. Ja? Also das kann kein Glück sein. Es gibt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein, aber diese Chance auch zu erkennen, diese Opportunity auch zu erkennen, ja. Und da warst du ja auch immer auch weiter danach, auch du bist ja wirklich so ein Opportunitäts, also so ein ganz offener Typ, ja, der sich alles grundsätzlich immer vorstellen kann. Ja, also der hört sich erstmal alles an und danach entscheidet er, ob das was für ihn ist oder ob er das weiterverfolgt oder nicht. Das ist eine sehr, sehr spannende und vor allem auch ganz, ganz wichtige Tugend im Unternehmertum. Ne, es könnte die Chance, die Opportunity deines Lebens sein. Es könnte eine Riesenchance dahinter stecken, die du vielleicht am Anfang nicht erkennst. Und das ist ja dann auch im weiteren Verlauf deiner Karriere das ein oder andere Mal passiert.
Ja, also wie du richtig sagst, ich glaube, das ist total branchenunabhängig. Irgendwo hinzukommen, auch über die viel zitierten Netzwerke, das ist das eine. So, und dann kommt es halt drauf an. Ja, also wie man sich dann entweder durchsetzt oder wie man die Erwartungen an sich oder auch die in einen gesteckt werden, erfüllt. Und das, glaube ich, wird immer deutlicher in zwei Dimensionen. Das eine ist, glaube ich, irgendwo das Fachliche, ja, dass man sagt, okay, wenn man dem Mitarbeiter, dem Partner, wie auch immer, was zutraut, dann kann man sich darauf verlassen, dass er das fachlich hinbekommt. Das ist aus meiner Sicht aber nur maximal 50% dessen, auf was es ankommt. Wir merken das ja in diesem Daily Business, wo wir mit unterschiedlichen Menschen, unser Konstrukt ist ja sehr, sehr stark darauf ausgelegt, dass wir immer mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Spezialisten zusammenarbeiten. Fachlich sind viele sehr, sehr gut, aber letztendlich kommt es auf sozusagen so ein paar andere Werte und Fähigkeiten, Sozialkompetenzen an, aus meiner Sicht, nämlich dieses grundsätzliche Thema Ehrlichkeit. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn was nicht funktioniert. So habe ich habe richtige Einläufe bekommen von Herrn Aufrecht, ja. Aber das war alles nicht so schlimm, wenn man sagt, ich habe verstanden und sorry, das so, ne? Also ehrlich damit umzugehen, das ist das eine. Und das zweite ist, wo ich wirklich auch nur an alle appellieren kann, ist diese Motivation, diese intrinsische Motivation zu sagen, okay, ich will was bewegen. Ich glaube, unser Thema auch hier mitunter ist ja auch das Thema Veränderung. Und das hängt ganz, ganz stark davon ab, dass man auch was verändern will. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich ein Stück weit verändern will. Und diese agile Kompetenz, die nicht nur Unternehmen mit sich mitbringen, sondern jeder für sich auch vermehrt mitbringen muss, das ist was mir vielleicht ganz gut gelungen ist, weil ich gerne von anderen lerne, weil ich gerne Vorbildern folge und dementsprechend mich natürlich dann auch anpasse, ohne aber, und das ist genauso wichtig, meine eigene Überzeugung, für was ich so stehe oder was ich halt gut finde, zu vergessen oder zu verlieren.
Schön gesagt. Und das ist das Wichtige. Zum einen Klarheit zu schaffen, dass Veränderung wohl die einzige Konstante ist im Leben. Ja, sowohl als in einem persönlichen Kontext als natürlich auch als Unternehmer. Ja, also man darf nicht so vermessen sein. Und ich kenne gerade sehr, sehr viele Unternehmer, die jetzt mit allem gerechnet haben, aber nur nicht mit einem Lockdown. Und die gerade Ende letzten Jahres gesagt haben, boah, Wahnsinn, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben. Und jetzt expandieren wir mal. Und jetzt investieren wir mal richtig in die Breite. Und das ist deutlich in die Hose gegangen. Also diese Entscheidung, die damals noch eine der wahrscheinlich maßgeblich richtigen Entscheidungen gewesen ist, im Kontext der Unternehmenszahlen und der Ausrichtung, ist innerhalb von 2-3 Monaten, hat innerhalb von 2-3 Monaten dazu geführt, durch äußerliche Faktoren, dass diese Company wahrscheinlich nicht überleben wird. Und das ist schon crazy, wenn man sich mal überlegt, dass man eben auf alles vorbereitet sein darf, wenn man sich auch tatsächlich nicht auf alles vorbereiten kann. Ja, also diese Veränderung, diese Bereitschaft auch immer wieder in diesem Try-and-Error-Modus zu sein. Ja, also es ist halt auch ein bisschen austarieren. Und du sagtest jetzt gerade, ja, du hast Fehler gemacht und die Fehler haben dazu geführt, dass du gelernt hast. Na, also waren sie keine richtigen Fehler, sondern waren praktisch wieder neue Impulse für den nächsten Step in Richtung wirklich erfolgreich zu werden, in Richtung auch ein Stück weit erfolgreicher zu werden, als man vorher ist. Und aber nochmal zurückzukommen auf deinem CV. Du warst bei AMG, okay, Motorsport. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann blieb es im Motorsport. Dann kam irgendwann auch ein, jetzt mittlerweile, und gerade heute läuft ja auch seine Green Tech Festival, ein gewisser Nico Rosberg beziehungsweise seine Family auf mich zu, ob ich mich grundsätzlich vorstellen könnte, ihn in dem, was er vorhat. Und das war damals noch gar nicht so klar, ja. Natürlich war er damals schon erfolgreicher Rennfahrer im Juniorenbereich, ob ich ihn in irgendeiner Form unterstützen kann. Also in irgendeiner Form heißt, irgendwie Teil seines Teams zu werden. Und das im Nachhinein sagt man ja, ist ein No-Brainer, macht man, ja klar. Zu der Phase, wenn man weiß, wie schwer es dann auch ist, wir hatten es gerade eben, irgendwo hinzukommen über einen gewissen Namen oder Zugänge ist das eine, aber sich dann dort zu behaupten ist das andere. Dann sozusagen, okay, man bricht in Deutschland mal alle Zelte ab. Wir sind dann ins Ausland gezogen, um dann wirklich auch da sozusagen Family Office anzudocken. Und das war natürlich auch eine unglaublich spannende Zeit, den Nico sozusagen in seiner Veränderung, nämlich hin zu einem professionellen Weltklasse-Sportler. Und er hat ja damals schon ganz klare Vorstellungen gehabt, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, etwas bewegen zu wollen, begleiten zu dürfen. Ne? Ich war ja damals genauso viel älter, wie ich jetzt älter bin. Und da habe ich damals schon von ihm als jungen, motivierten und alles andere als irgendwie, wie es dann teilweise rüberkam, irgendwie verwöhnten Jungen oder sonst wie, so viel lernen dürfen und habe eben versucht, meinen Part weiterzugeben. Und das war vielleicht auch so ein bisschen rückwirkend, das ist mir jetzt im Nachhinein erst bewusst geworden, auch so eine Jerry-Story. Ja, weil wir waren im Prinzip, und das möchte ich halt auch gerne mit allen anderen, mit denen wir arbeiten, und das ist völlig egal, ob das Personen sind oder Vertreter von Unternehmen, so leben, das war eine relativ enge persönliche Beziehung. Ja, weil ich glaube halt einfach an die Kraft dieser persönlichen Beziehung. Und ich glaube auch, dass man nur zumindest langfristig gemeinsam erfolgreich sein kann. Und das war natürlich dann eine ganz spannende Erfahrung, das dann mit aufzubauen. Und dann kam irgendwann der nächste Schritt, ja, dass man gesagt hat, okay, man ist in dem, es passt dann halt manchmal wirklich nicht alles zusammen und geht dann weiter und gibt das, was man gelernt hat, dann auch anderen Unternehmen weiter oder anderen Sportlern weiter. Und so bin ich dann irgendwann mal auch in einer großen Beratungs, es war so die Schmidt und Kaiser, das war im Prinzip damals so, dass die Sportmarketing-Agentur, ja, wo man dann letztendlich auch so mit Unternehmen viel, viel mit größeren Unternehmen sehr viel Sportbusiness zu tun hatte. Und habe auch da im Prinzip wieder eine neue Perspektive kennengelernt, so die eines Consultants. Und irgendwann, als es dann immer größer wurde, und dann wurde das dann genau zu so einer Jerry-Bude, sage ich jetzt mal, also zu der, wo Jerry raus ist, ja, zu diesen großen, sag jetzt mal so Richtung großes internationale Netzwerkagentur. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist nicht meins. Das ist mir zu groß, das ist mir zu komplex, das ist mir zu unpersönlich. Und naja, dann habe ich mal in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Mensch, du hast ja schon für Organisationen arbeiten dürfen, für Teams arbeiten dürfen, für Personen, für Agenturen, für Companies. Ja, habe einmal den Rundumblick erleben dürfen, machst es selber. Ja, und jetzt bin ich im Prinzip seit über 11 Jahren in diesem Bereich des Sportbusiness selbstständig als Unternehmer unterwegs.
Mega. Und jetzt spannend, bevor wir dann zu Wir sind Jerry kommen, auch im Inhalt, weil dieser Podcast steht für diesen Schritt. Den Schritt, den du jetzt da an der Stelle gemacht hast mit 37, sowas.
Sowas, ja.
Genau, an der Stelle. Du schaust in den Spiegel in der Früh wahrscheinlich, ja, oder am Abend kurz vorm Bett gehen und denkst dir so, ey, jetzt könntest du es echt machen, oder? Jetzt kommt auf einmal so dieses Vertrauen in deine Stärke, in deine Fähigkeit, in deine Skills, in die, du hast es ja schon bewiesen, du hast es vor allem dir selber bewiesen, dass es geht. Also warum nicht? Erzähl uns mal ein bisschen, ein paar Minuten einfach über dieses Gefühl. Wie war das damals? Was hat dazu geführt, glaubst du jetzt im Review, dass du diesen Schritt gewagt hast? Weil es ist an der Stelle, wo du da bist, da warst du wahrscheinlich schon Familienpapa oder zumindest alles in Planung. Es war schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, eine richtungsweisende Entscheidung in deinem Leben. Was hat dazu geführt? Wie war das?
Also wenn ich rückblickend drüber nachdenke, dass ich das gemacht habe unter den Voraussetzungen, würde man sagen, du bist bescheuert. Ja? Also weil es eben nicht so war, das hat man ja manchmal auch, dass wenn man sich so aus so einem Agenturkonstrukten dann rauszieht, dass man dann irgendeiner Form Bestandskunden oder so mitnimmt. Und vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Sicherheit war das ein absoluter, also das war bescheuert, ja. Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen so ein Mensch mit Gottvertrauen im wahrsten Sinne, der wahrscheinlich auch irgendwo geführt wurde, so, ne? Und ich glaube, ich hatte einfach das Vertrauen in mich, und auch mein, jetzt will's nicht überstrapazieren, das Netzwerk, ja, dass ich mir zugetraut habe über diese Kompetenz, die ich mir sozusagen anarbeiten durfte, gepaart mit den Menschen, die ich kenne, das einfach zu versuchen. Ja, und das hat sich dann auch relativ schnell bestätigt. Und das Geile ist, man geht ja dann trotzdem raus und sagt, okay, jetzt rufst du den an, da geht bestimmt was. Und dann hechelt man da so hinterher, so gewissen Projekten, die man, und genau die werden natürlich nix, ne? So, und dann gehst du abends weg oder keine Ahnung, kriegst irgendwie aus irgendeinem Talk raus und sagst, ey, komm, lass. So, und auf einmal, mit, das ist ja wie immer, ne, wo du nicht mitrechnest, und dann ging das so los und dann hatte ich auf einmal ganz, ganz spannende Projekte, wo es zum Beispiel darum wieder ging, die Essen Motorshow, ne? Ich war ja immer noch ein bisschen Motorsport behaftet, sozusagen wieder als Motorsportmesse wieder zu beleben, ne? Also ein Fall. Und dann war ich auf einmal in einem Jahresprojekt auf einmal drin und konnte da erstmal von leben, ja. Und aber wie gesagt, das war so ein Mix, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, von Führung vielleicht irgendwie, aber auch von Vertrauen, ja. Das wird schon.
Und das ist das Geile. Weil das ist genau, das ist der Unterschied. Man fragt sich, warum sind denn so viele und bleiben in diesem sogenannten Hamsterrad? Ja, warum tauschen denn so viele Zeit gegen Geld oder ihre Expertise immer wieder in Rechnungen, die sie stellen? Warum haben wir diese Situation? Weil wir nie an den Punkt kommen, wo wir uns etwas trauen. Trauen, zutrauen. Ja? Und genau die Menschen, die dann wie du so eine gewisse Chance erkennen, an dem Punkt sind, sich auch zu reflektieren und zu sagen, du, warum denn eigentlich nicht? Na, dieses Vertrauen auch haben, das Vertrauen auch geführt zu werden, das Vertrauen, es wird schon. Und genau diesen Mut zu haben, diesen Prozess auch einzuleiten, diesen Veränderungsprozess einzuleiten. Was ist eine Veränderung? Und die Veränderung, jede Veränderung tut am Anfang weh, weil sie hat was damit zu tun, dass wir einfach die Straßenseite wechseln. Dass wir in eine neue, ungewisse Zukunft gehen. Und das ist am Anfang nie leicht. Das ist einfach, das gehört dazu. Aber Veränderung, wir haben es ja vorher schon gesagt, Veränderung ist die Konstante im Leben. Und je bereiter du bist und Veränderung praktisch in deinen Prozess, in deinen Entscheidungsprozessen zum Beispiel auch mit einkalkulierst, dass das sein kann, dass du offen bist dafür und immer wieder auch Richtungswechsel auch frühzeitig auch mit einbauen kannst und navigieren kannst, desto schneller wirst du dahin kommen, wo du hin möchtest. Und jetzt ist es ja so, dass du heute mit Wir sind Cherry, und jetzt wissen wir, wofür Cherry steht, also nicht für Tom und Cherry, sondern für Jerry Maguire. Übrigens ein mega geiler Film, also bitte anschauen an der Stelle, ein Tipp, dann wirst du wahrscheinlich den Hintergrund von Wir sind Cherry auch besser verstehen. Und diese Podcast-Folge von und auch Carsten als Person besser verstehen.
Ich arbeite halt noch dran, dass René Zellweger dann hier die Assistenz übernimmt, dann bald. Aber
das ist dann komme ich auch öfters. Dann komme ich auch öfters.
Wobei da jetzt auch wieder die Frage, wer kennt sie noch? Also,
ja, also, tatsächlich.
Keine YouTuberin, ja, glaube ich.
Ja, aber ich war ja damals auch so, als ich den Film gesehen habe, war ich so 10, 11, 12, 13, keine Ahnung. Ja, aber ich war damals auch Fußball begeistert. Also damals mit diesem Film ist übrigens auch, ich habe ja auch eine Sportvermarkter. Ein Sportvermarkter Hintergrund. Und
deshalb betteln wir uns ja auch immer so schön.
Ja, genau. Und das Schöne ist, dass auch mit diesem Film auch mein Leben in dieser Phase oder beziehungsweise dann später mit Anfang 20, als ich dann eingestiegen bin, das hat das nachhaltig geprägt. Ne? Also dieser Film. Ne? Also auch spannend, ist auch eine gewisse Parallele zwischen uns. Also wir sind Cherry, und jetzt geht man auf eure Seite zum Beispiel. Also jetzt geht man mal bei wirsindcherry.de, das gibt man jetzt mal so ein. Ja? Und dann findet man eine sehr interessante Website. Ja? Eine, die wie so ein Vorhang aufgeht in zwei Teilbereiche. Ja? Und jetzt steht ihr ja für dieses Thema Sport Business Consulting. Und auf der einen Seite für Sport Business Solutions, also auf der einen Seite die beratende Funktion, auf der anderen Seite dieses problemorientierte oder problemlösungsorientierte Arbeiten. Das eine eher so eben, und der steht auch da, wir liefern Strategien in Zeiten der Veränderung. Und das andere ist, wir liefern digitale Lösungen in Zeiten der Veränderung. Jetzt klär uns mal auf. Was steckt dahinter, hinter diesem Konstrukt? Was ist Wir sind Cherry? Und was jonglierst du hier? Welche zwei Bälle?
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind in Anführungsstrichen nur zu dritt. Und unser Anspruch ist es, im Bereich des Sportbusiness mit allen Playern, auch in allen Bereichen, zusammenzuarbeiten, letztendlich, um nochmal auf Jerry zu kommen, sozusagen der Freund an seiner Seite zu sein. Der vertrauensvolle Partner, der dann eben mit dem jeweiligen Athleten, Verband, Verein, Unternehmen, ja, neue Wege geht. So, und jetzt, wenn wir zu dritt sind, dann wäre es ja vermessen zu behaupten, wir drei, da auch wenn wir jetzt 20 Jahre irgendwie an unterschiedlichen Stellen, in den unterschiedlichen Bereichen, in einem relativ hohen Niveau im Sportbusiness unterwegs waren, wir können alles. Ne? Also das glaubt ja kein Mensch. Aber was man uns vielleicht glauben kann, ist, dass wir durch dieses Dreigestirn, und das sind ja im Prinzip drei Netzwerke, die zusammenkommen, sehr, sehr viele sehr erfolgreiche, seniorige, aber auch krasse, innovative, junge Typen kennen, die das, um was es gerade geht, können. So, das heißt, wir arbeiten, und deshalb steht auch bei uns der schlaue Spruch, wir treten nicht mit der Mannschaft an, die wir haben, sondern mit der, die gebraucht wird. Wir stellen im Prinzip pro Herausforderung ein Kompetenzteam zur Verfügung. So, und warum ist das letztendlich in Zeiten der Veränderung so wichtig? Ich war letztens auch eingeladen bei so einem Symposium, da ging es um das Thema Agenturmodelle der Zukunft. Und jetzt gerade, also oder spätestens jetzt, Covid-19 hat uns gezeigt, was passiert, wenn gewisse Prozesse eben nicht so weiterlaufen, wie sie es über die letzten Jahre oder wie man es gewohnt war, dass sie laufen. Man fängt auf einmal an, man hat einen Overhead, gewisse Lieferketten strugglen. Man muss sich eben verändern. Ja? Man muss sich anpassen. Und durch dieses hochagile Konstrukt, was wir per Definition mitbringen, sind wir nicht nur selbst gut gerüstet in Zeiten der Veränderung. Ja, man musste mir Gott sei Dank nicht wie einige Kollegen Gedanken machen, was mache ich jetzt mit meinen Mitarbeitern, Kurzarbeit und Co., sondern ich hatte sogar umgekehrt bei den Unternehmen, die jetzt letztendlich wirklich ganz punktuell außerhalb von großen Retainern einfach eine Spezialexpertise brauchten, im Prinzip dieses agile Konstrukt an der Hand. Es kommt ja noch da hinzu, dass ja auch viele unserer Netzwerkpartner, also Freelancer, auch irgendwo jetzt in Anführungsstrichen gebeutelt waren. Die sind ja dann auch umso mehr verfügbar. Also das steckt im Prinzip hinter Jerry, dass wir letztendlich immer diese persönliche Betreuung steht über allem. Ob das der Dieter ist, der Thomas oder der Carsten. So, aber dass wir dann im Prinzip ein Team zusammenstellen, ein agiles Team bestehend aus Spezialisten. Ein Satz zu diesen beiden Bereichen. Ich sag mal, die blaue Seite, die Solution-Seite, die richtet sich sehr, sehr stark an oder ist sehr, sehr stark ausgerichtet auf digitale Lösungen, weil logischerweise in keiner Branche sind Strategien, Konzepte oder auch Business-Erfolge zu generieren ohne digitales Know-how. Jetzt haben wir, weil ich eben noch das Hobby hatte, mal vor 7 Jahren eine Digitalagentur zu gründen, die nach einem ähnlichen Muster funktioniert, die Medientool Solutions GmbH, die eben auch auf internationale Entwicklernetzwerke zugreift, haben wir das im Prinzip jetzt einfach mal gemerged und haben gesagt, okay, wir haben eben den Consulting-Part, aber wir bieten auch digitale Lösungen an, nach dem gleichen Prinzip, indem wir Spezialkräfte aus unterschiedlichen Bereichen ganz, ganz kurzfristig zusammenziehen können. Und das steht im Prinzip hinter diesem Thema Jerry in Zeiten der Veränderung. Und abgesehen davon, warum können wir das vielleicht ganz gut? Weil erstens mal macht Veränderung uns Spaß. Ja, weil es ist doch klar, ne? Also wenn du immer das Gleiche machst, ist ja öde. Und weil wir uns eben auch alle drei als Personen, als der Zusammenschluss von drei Einzelunternehmern, auch über die letzten 20 Jahre immer wieder verändern mussten. Ja? Also das, was wir erzählen, ist jetzt nicht irgendwie aus der Theorie raus, sondern wir haben es ja selber durchlebt und durchleben es auch weiter, weil wir eben so agil sind, wie wir halt sind.
Spannend. Spannend, das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, weil du ja auch, oder man ja zu finden, oder ich weiß es ja, ihr verbindet drei Kompetenzfelder, das Thema IT, kombiniert mit Marketing, kombiniert mit dem Sport. Ja? Ihr seid in allen drei Feldern ziemlich breit aufgestellt, also sowohl den Sport, da hast du es ja mit wirklich namhaften Sportlern, Personal Brands zu tun, über die Karriere darüber, also über ihre eigentliche Karriere als Sportler darüber hinaus auch eine unfassbare Strahlkraft haben. Dann hast du es im IT-Sektor ja auch zu tun mit Production von digitalen Produkten bis hin zu fertigen Prozessen oder Prozesssystemen, Optimierungsprozessen jeglichster Art und natürlich im Marketing, ja. Die klassischen Marketing-Tools, die man von früher kennt und aber eben auch heutige Vermarktungspotenziale, Vermarktungsmöglichkeiten auch zu kombinieren. Aus dieser Sicht, wie hat sich für dich so ganz allgemein die Vermarktung des Sports, die Professionalisierung des Sports in den letzten Jahren oder in den Jahren, in denen du jetzt aktiv bist, verändert, bis zum heutigen Punkt? Und vor allem die Aussicht, wie wird es denn jetzt in Zukunft sein? Also was macht Wir sind Cherry aus, weil du sagtest, ihr seid gerüstet.
Also wie hat sich's verändert? Ich glaube, also um nochmal diese drei oder die Schnittmenge aus den drei Bereichen IT, Marke und Sport nochmal ganz kurz aufzugreifen, das halte ich spätestens jetzt in der aktuellen Zeit für essentiell. Also es wird immer, also um das Themenfeld Sport ist bei uns per Definition gegeben, es wird immer darum gehen, Marken entweder aufzubauen, zu pflegen oder weiterzuentwickeln, weil das ist die Basis von erfolgreichen Sportbusiness, egal ob das Personen sind oder bis hin zu Kampagnen, Markenkampagnen. Und das Dritte ist natürlich dieses ganze Thema Digitalisierung, dass jede Art von Vermarktung oder von Aktivierung digital mitgedacht funktionieren muss. Also von daher wären wir am Markt fehl am Platz, wenn wir nicht diese drei Themenfelder miteinander kombinieren würden. Und natürlich ist diese Erkenntnis oder ist das auch wieder eine Entwicklung, dass das eben jetzt im Moment so ist. Und das bringt mich auch sozusagen zu der Veränderung in der Zeit, in der ich jetzt im Sportbusiness tätig bin. Sicherlich hat in den ersten Jahren das Thema Digitalität nicht so eine große Rolle gespielt. Das war so die Zeit, da hat man halt mal eine Webseite gehabt, ja, und dann hat man da gegebenenfalls irgendwelche Content-Formate drüber abgespielt, also Bewegtbild. Letztendlich ging es darum, und das ist ja bis heute noch ein ganz großer Mehrwert von Sportsponsoring, von Sportmarketing, über Engagements im Sport Image und Bekanntheit aufzubauen. Das ist, sage ich dir nichts Neues. Das ist natürlich bis heute immer noch so der Anker, ja, und die Basis. Die Veränderung hat meines Erachtens dahin in den letzten Jahren stattgefunden, dass durch diese Kommerzialisierung des Sports das teilweise oder dass die Kommerzialisierung, das Thema Branding, Logo-Friedhöfe so Überhand genommen hat, dass das nicht mehr ausreicht. Ja, also dass wir jetzt, glaube ich, seit vielen oder seit einigen Jahren auf dem guten Weg sind, Neudeutsch den Content, die Werte mehr nach draußen zu tragen. Ja, also es geht darum, hast du eine gemeinsame Story mit deinem Engagement? Ja, also da geht es wieder um die Verbindung zwischen Marke und Plattform. Und ich glaube, dass das inzwischen viel, viel, viel sensibler gehandelt wird, sowohl in der Evaluation von möglichen Partnerschaften als auch vor allen Dingen in der Aktivierung. Und das finde ich super, weil ich also das ist diese Entwicklung so einschlägt. Ich finde nicht super, dass diese Überkommerzialisierung teilweise ja jetzt aktuelle Alaba-Diskussion einfach überhand nimmt, wo man relativ schnell den Eindruck gewinnen kann, gut, das hat ja mit Werte nichts zu tun, wenn man sich gegenseitig da ausquetscht. Also ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Entwicklung sieht. Ich wünschte mir auf jeden Fall, dass sie in die Richtung weiter getrieben wird. weil ich einfach glaube, dass das der eigentliche Mehrwert von Sport ist. Ja, das ist so vielleicht das, was mich antreibt, aber was mich auch begleitet hat jetzt in den letzten knapp 20 Jahren.
Ja. Ja, man sagt immer so schön, der Claim ja in vielen, also eigentlich in jedem Sport ist der Claim ja Sport verbindet. Ne? Mhm. Sport ist so das Bindeglied zwischen Politik und dem kleinen Bürger. Da, also nehmen wir mal die Fußball-Weltmeisterschaft her. Ja, da ist der Bundespräsident neben dem Praktikanten oder im Wirtshaus dann eben der Bürgermeister neben dem, der im Fußballverein die Schenke macht. Ja, und alle liegen sich in den Armen und alle freuen sich zusammen, wenn die Nationalmannschaft ein Tor schießt. Und letztendlich ist es schon so. Also ich habe auch immer, oder wenn man jetzt mal mein Wertekonstrukt heute ansieht, das wäre tatsächlich niemals ohne den Sport möglich gewesen. Also im Sport, wenn du selber Sportler bist, wenn du im Sport arbeitest, dieses Wertekonstrukt, das da gebildet wird, dieses Verbindende im Team, also Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft zu sein zum Beispiel, das ist schon Elixier, und das ist schon weit, oder ja, sagen wir mal, wirklich extrem wertvoll, ja, für all das, was du dann auch später tust und was wir vermitteln. Und der Sport kann sehr viel übernehmen, ja, das sieht man immer wieder. Bei all den Diskussionen, die wir haben, da hast du vollkommen recht, dass ich genauso wie du, ohne jetzt da näher drauf einzugehen, ist natürlich jetzt auch gerade mit der medialen Dichte auch über Social Media und auch diese Möglichkeiten der Berichterstattung, diese Schnelle, ist natürlich auch viel mehr Transparenz drin. Na, viel mehr ungewollte Transparenz in allen Bereichen. Na, das sieht man bei sagen wir mal, im Komitee mit den Olympischen Spielen, ja, mit dieser Institution, im IOC, oder eben auch bei solchen Verhandlungspositionen mit, wie jetzt gerade von dir angesprochen, David Alaba und FC Bayern München. Ja, das ist, ist alles nicht förderlich. Aber du sagtest auch gerade etwas total Spannendes, dass du da eben auch im Sport sehr, sehr viele spannende Projekte siehst im Bereich IT-Marketing und Sport. Deswegen gibt es Wir sind Cherry. Was ist so dein aktuelles Lieblingsprojekt, das ihr behandelt? Kannst du ein, zwei, drei Projekte mitgeben, mit denen wir mit Testimonials, mit Unternehmen, mit denen ihr gerade zusammenarbeitet, damit wir so einen kleinen Einblick haben, was so ein Carsten tagtäglich macht?
Ja, sehr, sehr gerne. Die beide Projekte, die ich jetzt vielleicht mal ganz kurz skizzieren möchte, die sind, glaube ich, auch eine Konsequenz dessen, was ich so gerade in der Theorie mal skizziert habe, dass es uns darum geht, gewisse Projekte zu begleiten, die auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Ne? Also jetzt, ich will uns jetzt hier nicht, wie soll man sagen, besser machen, als wir sind. Aber das ist natürlich nochmal eine Motivation, irgendwie Projekte voranzutreiben, die auch irgendwo so einen gesellschaftlichen Impact haben. Und im Übrigen, das kann ich auch mal dann in dem Sinne, der opportunistische Nebeneffekt ist auch der, dass du mit solchen gesellschaftsrelevanten Projekten auch heutzutage Türen zu Vorstandsebenen oder zu Entscheidern und auch zu Budgettöpfen aufmachst. Ja, also das ist übrigens auch eine Entwicklung. Und so habe ich, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil das im Moment kein aktuelles Projekt ist, aber so haben wir damals auch unser Triathlon-Team Team Sport for Good aufgebaut, wo wir gesagt haben, wir mit dem Timo Bracht, der ja auch 10 Ironmans in seinem Leben gewonnen hat und einfach mit dem ich eine sehr enge persönliche Freundschaft aufgebaut habe, wo wir gesagt haben, im Triathlon kommt es nicht darauf an, ein großes Logo auf einen Anzug zu packen oder irgendwie den Teamnamen einen Sponsor mitzugeben, sondern ist Triathlon nicht vielleicht irgendwie was, drei Grundsportarten, die für jedermann, die für einen guten Zweck, die solche Themen irgendwo mit transportieren, und dann ist uns das wirklich über Jahre hinweg gelungen, da ein echt cooles Teamkonstrukt aufzubauen, bestehend aus Top-Profis, die Hawaii fett performt haben, bis hin zu einer Triathlon-Community, mit dem Ergebnis, dass natürlich dann auch Partner dazu kamen, zu sagen, Mensch, das ist eine coole Aktion, die unterstützen wir. Und also im Prinzip so ein bisschen über die Story und über den Sinn. Ähnlich funktioniert es gerade, ich hatte ja gesagt, ich war jetzt gerade vorgestern noch in Berlin auf einem Digitalkongress Sports and Entertainment, wo wir uns das Thema 50 Jahre Elfmeterschießen, für die es nicht wissen, es gibt ja so, dieses Jahr ist das Elfmeterschießen 50 Jahre alt geworden. Und wir waren die ganze Zeit dabei, so mit Jerry Digital, haben wir uns jetzt gerade so ein bisschen spezialisiert auf Augmented Reality Lösungen. Ja, es ist, ohne jetzt zu technisch zu werden, es gibt ja die Möglichkeit, Facebook und Instagram mit AR Games zu bespielen, also nicht nur irgendwie platt irgendwelche Fotos posten oder Filme, sondern auch interaktive Augmented Reality Anwendungen zu posten. Und da wurden wir dann auch jetzt eben vor Covid von einigen Companies auch angefragt, könnt ihr in dem Bereich was machen, in dem und dem. Und dann auf einmal, dann haben wir da angefangen und dann auf einmal, buff, Handbremse, Covid, du keine Live Events, kein, stellen wir mal zurück. Und wir haben gesagt, shit, wir haben jetzt da investiert und haben dann, kam dann auf das Thema 50 Jahre Elfmeterschießen. Da habe ich gesagt, komm, wir bauen jetzt ein Spiel, da kannst du dann über Face Detection, Neudeutsch, also über dein Gesicht, über wie du den Kopf bewegst, kannst du zielen und wenn du den Mund aufmachst, buff, dann schießt er halt so. Und dann gegen so einen 70er-Jahre-Goalie, ja, so ein bisschen im Comic-Style, haben wir dieses Spiel gebaut und haben gesagt, ja, okay, Spiel ist ja okay, wird vielleicht auch gut performen, ein paar Influencer drumherum gepackt und wir zeigen, was wir so technisch können. Aber warum? Was ist der Sinn? Warum mache ich das Spiel jetzt? Und dann bin ich auch in Corona über eine richtig coole Aktion gestolpert von einem gewissen Simon Koller, seines Zeichens Fußball-Bundesliga-Profi beim VfL Bochum, der eine Aktion gemacht hat, spende deine Trikotnummer zugunsten von GAPFAF. Da habe ich gesagt, was denn GAPFAF? Ja, also ich bin einigermaßen gut vernetzt, habe ich noch nie gehört. Und habe ich mich damit beschäftigt und das ist ein gemeinsames Aktionsbündnis für den Amateurfußball. Und zwar ist die Idee mega geil, dass man im Prinzip aus dem Milliarden-Business Fußball, dem Amateurfußball, der jetzt auch sowieso immer so ein bisschen gebeutelt ist, aber Covid erst recht, was zurückgibt. Und da habe ich gesagt, okay, gut, dann machen wir das Spiel zugunsten von GAPFAF. So, und das ist jetzt insofern spannend, dass es nicht nur irgendwie so ein Game ist, sondern dass wir jetzt gemeinsam mit Fußball-Bundesliga-Mannschaften und mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschlands im Prinzip eine Kampagne aufsetzen, die letztendlich über so eine Gamification Spenden generiert und für die Bekanntheit sorgt. Der einzige Haken an dem Ding ist, dass man damit kein Geld verdient. Aber ist geil. So, und logischerweise ist das dann für uns, und ich glaube, das gehört in der jetzigen Zeit auch dazu, Stichwort Mut oder Glauben an eine Sache, dass man so eine Phase wie Covid jetzt auch mal nutzt, ja, um sich neu aufzustellen, Sachen auszuprobieren, die dann gegebenenfalls mal medial transportiert werden und dann sagen, Mensch, komm, so coole Sachen könnt ihr bauen, ja, könnt ihr für uns auch was machen. So, das ist so ein Projekt, was sich so auf der technologischen Ebene abspielt. Ja, und ich weiß nicht, willst du noch was dazwischen fragen oder soll ich direkt das zweite Projekt darstellen? Stichwort Veränderung. Wir haben das große Glück, einfach auch über persönliche Kontakte, in dem Fall die beiden Wintersport-Freaks, Dieter Thoma und Felix Neureuter, dass wir bei dem, was der Felix Tolles vorantreibt, auch mitarbeiten dürfen. Der Felix ist ja nicht nur irgendwo Sympathieträger, weil es ein cooler Typ ist und auch erfolgreich war, sondern der Felix setzt sich ja seit Jahr und Tag dafür ein, für die nächste Generation, und zwar da nicht nur für Naturerhaltung, das ist ja, er ist ja zwischen auch ein garmischer Naturjunge, aber vor allen Dingen dafür, dass sich die nächste Generation deutlich mehr bewegt, beziehungsweise dass die Voraussetzungen in der Gesellschaft geschaffen werden, dass sich die Kids wieder mehr bewegen können. Das ist natürlich jetzt gerade im Zeichen der Digitalisierung nochmal on top eine Challenge. Und da befindet er sich gerade auf einem so spannenden Weg der Veränderung, weg vom, sag jetzt mal, ehemaligen Weltklasse-Skirennläufer hin zu einem, ich sag manchmal so, Bewegungsaktivisten, der auf höchster politischer Ebene sich dafür einsetzt, dass auch das Bildungssystem in dem Bereich sich verändern muss. Ja, weil worauf kommt es an? Die Zukunftsfähigkeit Deutschland, die hängt davon ab, dass unsere Kids nicht nur gesund bleiben, sondern auch eine gewisse Bildung erfahren. Und Bildung, da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz, kriegst du nur vermittelt, wenn die Kids aufnahmefähig sind, wenn sie gesund sind, wenn sie im Prinzip sich auf bewegen. Und diesen Weg zu begleiten, ihn fast so als freundschaftlich da zu unterstützen, das macht richtig Spaß und wenn wir das irgendwie hinkriegen, wird das auch so ein, also eine sehr mittel- bis langfristige Geschichte werden. Und das treibt wirklich an. Das macht Laune. Und im Prinzip, Stichwort Sport, Marke und IT, kommt es auch da wieder drauf an. Was entwickelt sich dann für eine Marke Felix Neureuther? Was für eine Marke entsteht aus seinem Beweg dich schlau, so heißt das Schulprojekt oder dieses Bewegungskonzept? Und inwieweit kriegen wir das hin, dass wir das digital transportiert bekommen? Weil wir brauchen ja jetzt nicht naiv sein, wir können ja jetzt nicht Digitalisierung verteufeln, die ist ja da. Ganz im Gegenteil, wir sollten die Chancen sehen, die Kids hängen nun mal und wir alle vor den Handys. Wie kriege ich über digitale Devices, über coole Anwendungen, die Kids dazu, dass sie sich wieder bewegen? Das ist ja die große Challenge. Und da sind sie wieder, unsere drei Kreise, die sich irgendwo in der Mitte treffen.
Mega spannend. Jetzt hast du, lieber Zuhörer, mal einen Einblick darüber bekommen oder dazu bekommen, ja, was für tolle Möglichkeiten in diesem Themenfeld Sportkommunikation, Sportmarketing auch vorherrschen und welche Projekte vorangeschoben werden, insbesondere von Wir sind Cherry. Und das ist, was ich jetzt mir aufgeschrieben habe, ist, dass du oder dass ihr als Company diese in diesem harten Geschäft, na, ich meine, dieses Businessmodell ist ein Haifischbecken. Na, da jeder versucht irgendwie auch gute Projekte an Land zu ziehen. Und es gibt natürlich auch ein paar Agenturen auf dem Markt. Ja, und da ist auch wieder ganz, ganz entscheidend, welches Netzwerk hat man, welche Kontakte hat man, wo hat man sich über Jahre Glaubwürdigkeit, Vertrauen aufgebaut, wo ist der Proof of Concept. Ja, und das bringt mich zur nächsten Frage auch, Carsten. Man sagt immer so schön, Netzwerke schaden nur dem, der sie nicht hat. Wie wichtig war dein Netzwerk für dich und welchen Stellenwert hat diese Währung Netzwerkaufbau, Communityaufbau für dich?
Also außer, dass ich jetzt sagen kann, dass es mir gesundheitlich gut geht und ich in einem gesunden sozialen Gefüge lebe, hat Netzwerk im Prinzip, ist im Prinzip die Basis von allem. Also ich will es jetzt auch nicht überstrapazieren, aber es ist, für mich gibt es zumindest in der jetzigen Zeit gibt es zwei Währungen. Das eine ist das Thema Netzwerk beziehungsweise persönliche Kontakte und das andere ist das Thema Daten. Also das, glaube ich, ist, wenn man die großen Kooperationen oder Pitches und sowas verfolgt, dann geht es immer darum, wer hat dann letztendlich dieses Gut des Datenstamms, ja, um das dann letztendlich wieder zu nutzen, um Netzwerke aufzubauen. Ja, also auch das hängt ja sehr eng miteinander zusammen. Und nochmal zurück, Stichwort Netzwerk und das Thema, was du gerade in deiner Frage mit angesprochen hast, umkämpftes Haifischbecken, es gibt noch andere Agenturen, vielleicht sind wir da so ein bisschen naiv. Wir glauben, habe ich euch ja vorhin schon mal gesagt, wir glauben, dass man immer gemeinsam gewinnt. Und wenn ich in so Gesprächsrunden dann ab und zu sage, wir haben keinen Konkurrenz oder keinen Wettbewerb, dann bedeutet das nicht, dass wir so arrogant sind, weil wir sagen, wir sind eh die Geilsten, sondern es geht darum, dass auch eine Agentur, eine Sportbusiness, eine Marketingagentur unser Partner sein kann. Das merken wir auch oft. Wir sind viel zu klein, um in Pitches mitzumachen. Ne? Also ich mache in Pitches normalerweise nicht mit. Ich verdiene eher mit Pitches Geld, dass mich andere Agenturen oder uns dazu holen. Also da, ich finde, auch da sollten wir in der Agenturszene mal so ein bisschen umdenken. Der Kuchen ist so groß, dass man auch unter Agenturen kooperieren sollte, ja, weil natürlich brauche ich, wenn ich sage, ich bin sehr gut vernetzt oder ich habe eine gewisse Beratungskompetenz in Social Media als Beispiel, na, dann brauche ich natürlich auch wirklich renommierte, sage jetzt mal wirklich spezialisierte Social Media Agenturen zum Beispiel, ja. Und was mich auch noch so ein bisschen antreibt ist, und da gab es letztens auch einen ganz coolen, auch im Thema Networking, Netzwerk miteinander, ganz coolen Artikel, wie sich überhaupt ein globales Wirtschaftssystem, wie gesagt, ich will es jetzt nicht überstrapazieren, ändern muss. Im Moment läuft es doch so, der Gewinn des einen basiert auf dem Verlust vom anderen. Ne? Ich will nicht die Welt retten, keine Angst. Aber noch cooler ist es, wenn ich sage, ich gewinne dann, wenn du auch gewinnst. Ja, weil das ist ja im Prinzip die ganz große Herausforderung, die wir alle haben. Wenn wir diese Melkerei noch in andere Staaten so weitermachen, dann geht's nicht lange gut. Und genauso ist es in unserer Szene. Ja, also glaube ich auf jeden Fall. Wenn wir uns gegenseitig ein bisschen helfen, haben wir alle mehr Spaß. Und das funktioniert eben nur, nicht nur mit Netzwerk, sondern mit einem ehrlich gemeinten persönlichen Netzwerk, wo einfach ein gewisser Wertetransfer noch eine Rolle spielt. Ja, so naiv sehe ich das.
Ja, naiv, grundehrlich und wirklich sehr sozialromantisch. Ja, also.
Gleich kommen die Geigenspieler. Ja.
Nein, es ist ja aber schön, weil du bist da in einem, da bleibe ich auch dabei, in einem knallharten Businessmodell und siehst die Dinge einfach anders, siehst sie zusammenhängender und wirklich, das ist das, was ich eingangs auch meinte in den Gesprächen. Da ist sehr viel Sinnhaftigkeit und Wahrhaftigkeit auch dabei.
Das schließt ja auch nicht aus, dass gewisse Business geflogen oder beziehungsweise das Handwerkszeug dieses vermeintlich harten Business deshalb dann gar nicht mehr gespielt werden, dass wir jetzt irgendwie mit Wattebällchen werfen, sondern das geht ja nur darum, um eine ehrliche, auf Augenhöhe geführte Austausch und das ist halt auch so ein Kernwert des Sports, auf Fair Play, ja, und dann am Ende, das ist auch vom Sport, gewinnt der Bessere, so, fein, cool, und so soll es sein und ja, und dann halt, wenn der eine dann gewonnen hat, dann, dass man dann zum Schluss nicht noch tot macht, ja, also ja. Ja, so dass natürlich geht's darum, auch harte Verhandlungen zu führen. Und natürlich geht's auch darum, mal Nein zu sagen. Es gibt ja den netten Spruch, wer Ja sagt, macht Umsatz und wer Nein sagt, macht Gewinn. Ja, auch das zählt natürlich. Aber wie gesagt, wenn der Playground so ein persönliches Networking ist, dann macht's uns auch weiterhin Spaß.
Okay. Sehr gut. Vervollständige mal folgenden Satz. Neue Wege gehen heißt?
Sich zunächst mal dafür zu entscheiden, den Mut aufzubringen, den auch zu gehen und bereit zu sein, sich auf alles, was auf dem neuen Weg kommt, einzustellen und gegebenenfalls nochmal zu verändern.
Schön.
Heißt aber auch, sich auf die Reise begegnen, was zu erfahren, was ich noch nicht kenne. Und das hat damit was zu tun, dass es einfach das ist, was es im Leben ausmacht, Spaß zu haben, dazu zu lernen, neue Leute kennenzulernen. Ja, deshalb das zu erleben, weswegen wir ja eigentlich hier sind. Ne?
Sehr gut, so ist es. Was motiviert dich täglich, Carsten?
Sachen zu verändern. Sachen zu verändern.
Ja, du bist ja innovativ getrieben. Gell? Also für dich geht es wirklich darum, schneller, besser, weiter. Das ist schon irgendwie Programm bei dir, gell?
Ja, also... Genau, und das ist auch nicht immer strukturiert, ja. Also das ist ja so ein bisschen das Paradoxe. Auf der einen Seite sind wir eine Unternehmensberatung im Sport. Und wenn ich jetzt umgekehrt sagen würde, ich hole mir mal hier in meine kleine Unternehmung mal so einen Unternehmensberater rein, der würde sagen, oh Gott, streng. Wo ist dein Fokus? Wo ist dein Reporting? Wo ist deine Struktur? Und ja, da hätte dann recht. Dann würde er mir was sagen, was ich auch schon weiß. Und in der Tat ist es so. Ich lasse mich sehr, sehr gerne ein auf neue Projekte, wie du es aber vorhin schon gesagt hast. Ich hoffe, dass ich einen gesunden Part an Energie dafür investiere, zu prüfen, ob das Sinn macht. Auch unternehmerisch natürlich Sinn macht, das ist ja klar. Und ja, das ist im Prinzip das, was mich antreibt, Projekte ausfindig zu machen, die es lohnt, wirtschaftlich, aber auch irgendwie vom Spaßfaktor und vom Werteding her, dies lohnt, voranzutreiben oder aufzubauen. Ja, und das ist übrigens auch was uns vielleicht von der klassischen Agenturszene so ein bisschen unterscheidet. Und das habe ich auch vielen Agenturkollegen schon gesagt. Also ich glaube auch, dass diese Zeit dieser Retainer-Modelle, ja, also ich habe hier jetzt x Mitarbeiter und ich habe dann gerade für die großen Unternehmen dieser Welt ein Mandat, dass man sich darauf einstellen muss, dass man nicht nur erstens mal über Jahre hinweg irgendwelche, das haben die sowieso nicht mehr, ne? Das wird ja neu gepitcht und so, aber dass man in so einem gesetzten Fahrwasser fährt, das glaube ich nicht, dass das unbedingt zurückkommt. Ich glaube, wir alle müssen uns darauf einstellen, nicht nur agiler zu sein, sondern auch unternehmerischer zu denken. Ne, auch eine Agentur. Und das ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns selber mal zutrauen, auch Produkte zu schaffen als Agenturen, ja, die eine Investitionsphase mit sich bringen. Ja. Und deshalb, wenn ich dann gefragt werde, hier gerade in der Zeit, die Frage kriege ich natürlich öfter gestellt, in Covid oder in Corona-Zeiten, was treibt dich denn eigentlich aktuell noch an, wenn die ganzen Unternehmen Kostenbremsen reinhauen etc., von was lebt ihr eigentlich? Dann sage ich oft, nicht, dass es uns jetzt besser geht als vor Corona. Wir sind vielleicht einigermaßen vom Konstrukt her darauf eingestellt. Aber natürlich leiden wir darunter umsatzmäßig. Aber dann sage ich oft, für uns ist es aber gar nicht so eine spezielle Zeit, weil wir auch außerhalb von Corona immer wieder Phasen hatten, aus dem, wie wir halt sind, zu sagen, Mensch, das ist ein cooles Projekt, lass uns mal ein bisschen mit ins Invest gehen, lass uns mal mit was aufbauen und dann hinten raus mit zu partizipieren. Und das ist halt was, auch nochmal ein bisschen ausschweifend geantwortet auf die Frage, was uns antreibt. Ne? Im Prinzip so beides zu sein. Ne? Irgendwo ein Partner, der mit berät, der klassische Unternehmensberaterfunktion hat, aber auch selbst für sich was aufzubauen, ne, als Produkte oder, ja.
Mega, genau so ist es. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Zum Schluss eines jeden Interviews mache ich das immer ganz gerne, wenn es mir gerade einfällt, über diese Dreieckpfeiler dieses Podcasts zu sprechen, nämlich über Dream, Plan und You als Synonym für Umsetzung. Was ist so dein Traum, wenn wir schon dabei sind, was motiviert dich täglich? Was ist so dein Traum, wenn du, oder an welchen letzten Traum kannst du dich erinnern? Weil Träume sind ja wichtig, ja. Träume sind ja wichtig in Bezug auf das, gerade wenn man so innovativ denkt wie du. Was ist dein Traum in dem Sinn? Was möchtest du dir im Leben noch erfüllen? Ist es so wie bei mir zum Beispiel? Ja, ich habe durch dich auch den lieben Timo Bracht, den du vorher auch angesprochen hast, seines Zeichens ja Triathlon-Weltmeister, beziehungsweise Ironman-Sieger, zehnfacher Ironman-Sieger und jetziger Trainer. Von mir, ja, ich habe diesen Traum, Hawaii einmal zu erleben, Minimum einmal zu erleben. Was ist so dein Traum, wo du sagst, da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin oder das möchte ich erreichen?
Ja, das ist schwierig, so an einem Ergebnis oder an einem Erlebnis festzumachen. Also ich war zum Beispiel in der Tat noch niemals in New York, habe das auf der einen oder anderen Party schon mal zu Besten gegeben, aber ich war in der Tat noch nicht da, ist eigentlich eine Schande, als natürlich die auch irgendwo in vielerlei oder in vielerlei Bereichen des Sports wirklich fast auch die Hauptstadt. Da würde ich jetzt sagen, okay, so ein Marathon in New York mal zu laufen, das wär's. Aber ich reduziere das so gar nicht auf so Events. Ich ernüchtern immer mit meiner Antwort, wo willst du in 10 Jahre sein? Ich weiß es nicht. Nach was ich immer strebe, ich hoffe, das ist jetzt nicht ein Fall für eine Psychiater, dann ist, mir geht es um Wertschätzung im Sinne von, auch für mich selbst, ne? Also dass ich mir selber sage, ich habe was geschafft. Ja? Und mein Traum wäre in der Tat, dass ich gerade diese Freiheit, die wir uns erarbeitet haben, dass ich die weiterleben kann und dass ich in diesem Freiraum eben vielleicht Träume, die jetzt dann demnächst hochkommen, der sich die verwirklichen kann. Ich weiß, das ist jetzt unsexy Antwort, aber...
Ja, ganz und gar nicht, weil das ist ja, das ist dein Antrieb. Also man merkt das auch. Das,
der Weg, ja, es geht immer eher um den Weg. Ja, also und...
Ja, du genießt ihn auch. Also du genießt ja auch dieses Try-and-Error-Spielchen. Ja, du bist ja sehr umtriebig. Du nimmst dich auch in vielen Dingen nicht so ernst. Du bist unglaublich coachable. Also das, was ich immer merke, ist so dieses Humble, ja, dieses Bodenständige, dieses Geerdete auch, sich immer wieder fallen zu lassen, nicht zu denken, man ist was Besseres, nur weil du eben ja von deiner Vita her schon sehr, sehr viel erlebt hast. Du bist so unglaublich wissensbegierig. Das treibt dich auch weiter. Und das ist das Schöne, ja. Also da bist du ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner.
Ja, das freut mich, kann ich zurückgeben. Und was ja auch in der heutigen Zeit so ein bisschen auffällt, ist Dream, klar, die muss man für sich haben oder Träume muss man haben. Man braucht ja auch in dem Sinne Ziele, ne? Also das ist ja gar keine Frage. Aber ich habe auch so manchmal so den Eindruck, dass Träume abgeleitet werden aus, gerade in Deutschland, so ein bisschen auch aus einem gewissen Neid raus, ja, und das finde ich ganz, ganz schwierig, gerade in der heutigen Zeit, wenn ich sehe, was auf den Straßen gerade abgeht, da würde ich dann einfach nur mal so ein bisschen dran appellieren, dass es muss ja nicht immer irgendwie noch bequemer, noch schneller, noch höher, sondern ein Traum kann ja auch mal sein, dass ich auf der Ebene, auf der ich mich gerade befinde, neue Sachen erlebe, ja. Und ich mache immer so diese Erfahrung, wenn der andere mehr hat oder der andere, wenn es für mich nicht weitergeht, wie gesagt, Stichwort die aktuellen Demos. Natürlich sind wir alle irgendwo getroffen und das ist ja ganz, ich will es auch wirklich nicht zu politisch. Ich will nur sagen, dass manchmal ist doch auch ein Traum, dass wir genießen können, das, was wir schon haben, ja. Also auch wenn es dem einen besser geht als dem anderen. Und deshalb bin ich da immer so ein bisschen, ja.
Zusammengefasst, es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Es kann auch eben dieser Traum sein, einfach das zu genießen, was man eben jetzt gerade hat, ja, in all der Gesundheit, in all der Fülle, die Erfüllung zu finden und nicht rastlos zu sein, nicht der Getriebene zu sein, der wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird und eigentlich immer nur sich glücklich schätzt oder sich kurzfristige Glücksgefühle holt, wenn er einfach weitergekommen ist, sondern einfach auch mal innezuhalten, Vogelperspektive und zu sagen, wow, what a feeling.
Also, ja, und das kommt ja nicht umsonst, dass im Moment jeder dritte Yoga-Lehrer und Achtsamkeitslehrer wird, ne? Also das ist ja irgendwo offensichtlich ein Bedürfnis. Und auch wenn das jetzt so ein bisschen belächelt wird, ist auch nochmal vielleicht ganz mega. Zurück zum Einstieg. Das hat auch was mit Bewusstsein zu tun und das hat auch was sehr, sehr stark im Übrigen auch aus dem Sport kam. Ja, also dass wenn du, dass du wirklich lernst, also die ganz erfolgreichen, die Top-Jungs, die sind deshalb so, weil sie es können und kennen, im jetzigen Moment zu sein. Und das hat gar nichts mit einem Traum in Zukunft zu tun. Wenn ein Boris Becker damals oder wie auch immer überlegt hätte, bei jedem Matchball, dann wäre das und dann könnte ich das. Das hätte niemals funktioniert. Ja, also das ist im Hiersein, im Jetztsein, wie gesagt, es kommt auch maßgeblich aus dem Sport. Und das kann einem ganz, 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 ganz viel geben. Das vielleicht mal so zum Thema Dream. Ja. Und das hat übrigens dann auch direkt was mit dem Thema Plan und auch dann mit dem Thema You zu tun, weil in dem Moment plane ich, also man muss natürlich ein paar, wäre jetzt vermessen zu sagen, man plant nichts, ja, aber es gibt ja auch den kürzesten Witz, ne, wo man sagt, wie ging das noch? Über welchen Witz lacht der liebe Gott am meisten? Sowas. Und sagt, ich habe da mal einen Plan gemacht. Ja, weil das ist innerhalb von Sekunden macht ein anderer einen ganz anderen Plan und dann war es mit dem Plan. Aber am Ende geht's ja wirklich darum, dass man trotzdem mit Augen auf durch die Welt geht und vor allen Dingen sieht, diese Opportunitäten sieht. Und wenn der Plan dann das ist, dass man das, was man sieht, folgt, dann hat man ja auch schon einen Plan. Und dann tut man was für sich.
Yo. Ja. Yo. Ja, Carsten, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview mit unglaublich viel Tiefgang, mit links und rechts, oben und unten. Ja, ist immer schwierig, so in, weiß ich nicht, 60, 65, 70 Minuten in einem Interview mal alles reinzubringen, was diesen Menschen Carsten ausmacht und vor allem, was er macht. was natürlich du dir ganz persönlich rausziehen kannst, ist natürlich dir überlassen. Ich glaube, also ich habe hier auch wieder mitgeschrieben. Ich lerne ja auch aus diesen Interviews unglaublich viel und bin dir sehr, sehr dankbar für deine Impulse, für deinen Werdegang, für das, dass du heute Role Model bist, ja, und natürlich auch einen gewissen Werdegang auch hast, von dem man lernen kann. Und das ist das Entscheidende, das Spannende und auch dieses Wertekonstrukt, das du mitbringst, dass es nicht nur immer darum geht, das, was du gerade am Schluss gesagt hast, sehr, sehr wichtiger Aspekt, bei all dem harten Business und bei all dem harten Entscheidungen, bei den Hard Facts, die wir entscheiden in unserem Leben, ja, machen wir uns jetzt selbstständig, gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes, was machen wir, wie, sind es natürlich auch manchmal diese harten Entscheidungen, die aber, ja, im Endeffekt nur einen Hintergrund haben sollen, dass du sinnhaft bist und vor allem glücklich, erfüllend und vielleicht nicht nur für dich, sondern eben für eine ganze, für mehrere Menschen. Und wenn du das geschafft hast, dann dieses auch zu teilen, dieses auch wertschätzend weiterzugeben, dann hast du einen wirklichen Wert geschaffen. Und Carsten, du bist nicht nur auf dem besten Wege, sondern du bist ja schon mittendrin, statt nur dabei, wie Sport 1 immer so schön gesagt hat, oder glaube ich DSF früher. Also vielen, vielen Dank. Und vielleicht an der Stelle oder meinem Interviewpartner gehören immer die letzten Worte. Vielleicht hast du noch einen schönen Quote, vielleicht hast du was Tolles, Zusammenfassendes, damit wir dich zum Schluss hören. Und für dich, liebe Zuschauer, wir sind dann raus.
Ja, ich muss gerade selber so ein bisschen schmunzeln, weil ich war jetzt, wie gesagt, da auf diesem Kongress, da habe ich einen netten Spruch gehört, weil das ja auch, da sind ja auch viele dann Unternehmer und da geht es ja auch um Veränderungen und dann hat einer irgendwie auf der Bühne gesagt, das in der jetzigen Zeit ist ja ein Angestelltenverhältnis die neue Work-Life-Balance. Also, ich, um Gottes Willen, überhaupt nicht gegen ein Angestelltenverhältnis soll das jetzt, ich sage nur umgekehrt, das ist ganz, ganz, ganz viel wert, aber eben sich selbst zu verändern, selbst was aufzubauen, selbst Unternehmer zu werden, hat natürlich vielleicht nochmal einen anderen Wert. Und zwar dahingehend, dass es dann überhaupt gar nicht mehr diesen Begriff Work-Life-Balance gibt. Das ist wirklich ein Traum für jeden, den ich jedem wünsche, dass man gar diesen Begriff gar nicht so sieht, Work-Life. Das eine ist das Schlechte, das andere ist das Gute, sondern wenn man sozusagen Life-Life-Balance hinbekommt und seine Arbeit da unterbekommt, dann ist es natürlich das größte Glück. Und das ist natürlich dann ein Appell an alle, die sich das hoffentlich trauen, selbstständig zu werden. Es ist aber auch ein Appell, und da gibt es auch inzwischen 30.000 Leadership-Bücher zu, an diejenigen, die Personalverantwortung haben, das mal im Prinzip auch so vorzuleben, dass man im Prinzip diese Verwirklichung, egal in welchem Job, leben kann, weil das am Ende des Tages natürlich der größte Mehrwert für das Unternehmen oder für die Kooperationspartner mit sich bringt.
Mega krass. Und ich würde diese Podcast-Folge mit einem englischen Quote beenden oder zusammenfassen, der so heißt: With change comes opportunity. Ja, mit der Veränderung, mit dem Wechsel kommen auch die Möglichkeiten. Die Frage ist: Siehst du den Wechsel, siehst du die Veränderung als Möglichkeit, ja oder nein? Carsten ist bestens präpariert. Vielen Dank für diese wunderbare Folge, mein Lieber. Viele, viele Grüße so aus München, nach München und hab einen wunderschönen Tag.
Ja, gleichfalls, Küffi. Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit und auch für den inspirierenden Austausch für mich. Bis bald
mal wieder. Ja. Bis sehr, sehr bald und alle Informationen zu Carsten, zu Wir sind Cherry und natürlich zu all dem, was wir heute gesprochen haben, findest du alle Informationen in meinen Links. Wir werden alles verlinken, wir werden natürlich alles hochladen auf den gängigen Podcast, Podcast-Möglichkeiten, die du so zu finden hast. Also neben Spotify und iTunes sind wir auch überall anders zu finden und Carsten wird überall auch, oder ich biete euch die Möglichkeit, direkt mit Carsten auch in Verbindung zu treten. Alles Liebe und wir sind raus. Ciao.
Tschüss. Ciao, danke.